Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die inzwischen, ja, kurz vor dem Start der Perfect Season steht, vor der zweiten der Saisongeschichte. Nee, nicht der Saison, sondern der Vereinsgeschichte. Das ist das Wort, was mir jetzt gefehlt hat. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder mit dem Tobi mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Guten Tag.
Wundervoll. Ich kann euch ja eins sagen, also falls es zwischendurch zu Aussetzer meinerseits kommt, ich bin tatsächlich wieder auf einer Dienstreise. Inzwischen erst, ich glaube fast das erste Mal wieder, dass ich mittwochs nicht in München bin oder in der Heimat. Ja, das heißt, ich sitze gerade wieder in einem Hotelzimmer. Hat auch wieder was. Ja, mal so einen anderen Schreibtisch zu sehen, an dem man sein Mikrofon-Setup und so aufbauen darf. Herrlich, herrlich.
Nicht im Zug heute.
Heute nicht im Zug, ausnahmsweise. Aber auch über einen Hotspot vom Handy. Weil das Internet vom Hotel, das haben wir in der Vorbesprechung so ein bisschen mitbekommen. Ich hatte immer wieder Aussetzer. Schauen wir mal. It could, wie it could. Ne? So, und da wollen wir uns gar nicht so sehr damit aufhalten. Wir gehen jetzt gleich in die News, werden danach das Preseason-Game gegen die Falcons ein bisschen analysieren und werden dann in die Defense-Roster-Prediction gehen. Das ist der Fahrplan für heute. Letzte Woche haben wir uns mit der Offense beschäftigt. Wenn ihr da noch Fragen habt, fragt uns. Oder wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann hört da bitte nochmal rein. Und dann könnt ihr diese Woche mit der Defense starten. Und vorher habe ich noch eine kleine Sache. Er hat mir jetzt noch nicht zurückgeschrieben. Das heißt, ich muss später nochmal das Go geben. Aber das wird passieren. Und zwar wird es, Micho und Tobi wissen jetzt nichts, es wird eine Redraft-Liga noch vom Dolphins Drive geben. Der Twitter-User Martha Munkel, ja, ihr kennt ihn alle. Ich bin immer in regem Austausch mit ihm, schätze das auch sehr. Tatsächlich hat er mich nochmal darauf angesprochen, und das ist das, was ich letzte Woche sagte, eine Redraft-Liga, die wir vermutlich noch ins Leben rufen werden, kurz vor knapp. Da wird's, ja, dann werde ich erst noch unsere Patrons fragen, die dort als erstes Zugriffsrecht auf diese Liga haben, und dann wird's aber auf jeden Fall noch ein paar Plätze geben, die auch so an die Community gehen. Da gehe ich ganz stark von aus. Und ja, das soll dazu noch gesagt sein.
Ja.
Das ist mir gerade nur spontan so eingefallen.
Okay, ich bin weg.
Tobi hat Wurst im Auto. Ich hab tatsächlich 4-5 Fliegen aufgegeben zu dieser Saison. Oh Wunder, vielleicht waren für 14 Stück doch ein bisschen viel. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 tatsächlich gewonnen. Oder noch mehr?
14 Ligen, oh Gott.
Hey. Der Großteil ist halt Fantasy, also Dynasty tatsächlich. Aber gut, das dazu. Dann nochmal großes Dankeschön an Martha für das Engagement. Ich habe dir schon geschrieben, wenn du es bis dahin nicht gelesen hast, bitte melde dich, aber ich gehe davon aus, dass du es wahrscheinlich während der Folge kriege ich noch eine Antwort. So, das dazu. Ja, News. Tobi, es gab Roster-Cuts gab es, ja.
Ja, die Spieler haben wahrscheinlich gekotzt, das ist richtig.
Das kann ich mir vorstellen.
Übrigens auch.
Welche Spieler haben denn gekotzt?
Also, wir mussten ja auf 81 Spieler reduzieren am Dienstag und haben Jermaine Eluemunor released, Isaiah Ford mal wieder released, Robert Foster, den Wide Receiver, hat es erwischt, und Lynn Bowden Jr., aber da kommen wir in einer separaten Nachricht dazu, ist auch nicht mehr Teil des aktiven Rosters der Miami Dolphins.
Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was, entschuldige bitte.
Nee, einer der Linebacker, mir ist der Name gerade entfallen, ist noch auf der Covid-Liste, wird aber wahrscheinlich dann, sobald er darunter ist, auch gecuttet werden.
Ja, das ist dann natürlich ärgerlich.
Naja, aber er hätte es auch gesund schwer gehabt.
Was hältst du denn von den Cuts, Tobi?
Ich hatte Eloy Muna so als meinen persönlichen Sleeper letzte Woche in der Offense-Roster-Prediction. Dass er in dem frühen Status entlassen wurde, kommt vielleicht ein bisschen überraschend, aber wirklich so breaking ist das jetzt aber auch nicht, als dass man sich da jetzt großartig Gedanken machen müsste. Bei den Wide Receivern war uns klar, da hatten wir ja letzte Woche schon ausführlich drüber geredet, dass gerade die Spieler in den hinteren Reihen da Schwierigkeiten haben würden. Und jetzt, wo es sich so langsam seit Mittwoch, also wir nehmen jetzt Mittwochabend aus und Mittwochnachmittag vom Training, sieht es ja so aus, dass alle verletzten Wide Receiver zumindest wieder anfangsweise mittrainieren. Das heißt, Will Fuller hat heute trainiert, Devante Parker hat trainiert, Preston Williams hat trainiert und da die drei sind ja, wenn fit, waren ja auch bei uns dreien in dem 53er Roster mit drin und da wird es dann natürlich für die dahinter stehen, schwierig.
Das ist natürlich richtig. Micho, Isaiah Ford ist fort. Ja, er fuhr fort und kam nie wieder, so ungefähr. Was löst das in dir aus?
Alles okay. War ja mit zu rechnen letztendlich. Wir haben ein verdammt tief besetztes Wide Receiver Core. Und das ist halt eben nicht nur Isaiah Ford, auch Foster hat ja gar nicht so gar nicht so schlecht gespielt. Aber für uns reicht es halt einfach nicht. Und Tobi hat es gerade eben schön gesagt, die aus den hinteren Reihen werden schon verdammt Schwierigkeiten haben. Wir sind auf der Position einfach tief. Und wenn da jetzt einer nicht außergewöhnliche Leistung bringt, also Durchschnitt reicht da nicht, um ins Roster zu kommen. So, und ich wage zu behaupten, dass wir auch noch andere Wide Receiver gehen lassen werden und dass einige davon ruckzuck gar nicht erst über das Waiver geklärt werden, sondern noch während des Waivers von irgendjemandem geclaimed werden. Also ich glaube, dass unser Wide Receiver Room so tief ist, dass das durchaus auch auf Gegenliebe stößt. Und wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich habe es erwartet. Ja, ich glaube, das ist alles, was man dazu sagen kann erstmal.
Ja, also ja, ich denke, da füge ich jetzt auch nicht viel mehr hinzu, weil ich meine, es sind jetzt die Spieler 85 bis 80, oder?
Ja, also Benito bis 81, wenn wir Durval, Queiroz, Neto,
meine ich, ja.
Ne, ja. Dann unseren Brasilianer halt. Der ja zwar nicht dann in das 53er Roster zählen, also er würde, wenn er ins 53er Roster käme, als Vergleich oder als Wert, den man da annehmen kann, ist der deutsche Jacob Johnson bei den Patriots zu nennen. Wenn der wie zum Beispiel Jacob Johnson einer von dem International Pathway Program in die 53 kommt, bedeutet es nicht, dass man 54 Spieler haben darf, sondern da würde das nicht zählen. Wenn er aber dann ins Practice Squad käme, und da gehe ich bei Durval, Queiroz, Neto sehr stark von aus, würde er nicht auf die Anzahl der Spieler, die man im Practice Squad haben sollte, angerechnet, sondern würde als einer mehr dann mitgenommen werden dürfen.
Okay. Ja, aber er hat sich zwar gemacht, der Herr, aber ich denke auch, dass er im Practice Squad landen wird. Es sei denn, er wird dann von einem anderen Team tatsächlich geclaimed. Das könnte auch immer noch passieren.
Das kann natürlich passieren, aber auch da ist er dann natürlich an diese Regel gebunden. Und ehrlich gesagt sehe ich nicht, dass er in der NFL irgendeine Rolle wird spielen können außerhalb dieses Pathway Programs. Also dass der Snaps kriegt, sehe ich nicht. Da ist er noch viel viel zu weit von entfernt.
Okay, ja, wundervoll. Gut, dann gibt es einen weiteren Wide Receiver. Also nachdem wir letzte Woche uns über Preston Williams und Lynn Bowden Jr. so ein bisschen die Köpfe zerbrochen haben, haben die Dolphins das eigentlich jetzt gelöst. Preston Williams ist runter von der PUP. Das hat ja einen Tag, also es war am Mittwoch haben wir aufgenommen, so wie heute auch. Am Donnerstag kam er runter direkt und am Freitag wurde die Folge ausgestrahlt, beziehungsweise da konntet ihr sie das erste Mal hören am Freitag. Optimales Timing und diese Woche ist noch was anderes passiert. Und zwar, Lynn Bowden Jr. wurde auf die IR gesetzt. Jetzt ist da ein bisschen Hokuspokus bei. Tobi, kannst du da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und uns mal erklären, okay, der ist jetzt auf IR, spielt er die Saison oder wie ist jetzt dieser Prozess überhaupt?
Ja, also dadurch, dass er auf die IR-Liste gekommen ist in diesem Zeitraum der Saison, bedeutet das für ihn eigentlich automatisch auch das Saison aus. Es gibt einen Kniff, den man machen könnte. Wenn Lynn Bowden Jr. wieder sich gesund meldet, das wird dem Vernehmen nach irgendwann so Ende November, Anfang Dezember, wäre das theoretisch möglich, dann gibt es die Möglichkeit, die Miami Dolphins haben, dass sie sich mit ihm einigen, dass sie ihn offiziell entlassen, ihn dann aber gleich wieder mit einem neuen Vertrag wieder verpflichten, dann dürfte er diese Saison nochmal spielen. Sonst aber nicht. Und die Beatwriter und viele in Miami gehen davon aus, dass er die Saison dann jetzt beendet hat, dass er aber im Kampf um das nächstjährige Roster wieder bei den Dolphins eingreifen wird können oder wird dürfen.
Okay, na, da schauen wir mal.
Vielleicht als Ergänzung, problematisch wird es natürlich, wenn er medically geklärt wird und ein anderes Team ihn gerne verpflichten möchte. Dann könnte natürlich das andere Team auf ihn zugehen und könnte da mit ihm verhandeln, dann könnten die Dolphins noch verhandeln und dann wäre es theoretisch möglich, dass er diesen Move halt bei einer anderen Franchise macht.
Okay, das wollen wir vermutlich nicht.
Da gehe ich nicht von aus, genau.
Dann schau einfach mal. Ja, Micho, dazu eine Frage. Wir hatten ja letzte Woche die Offense hier am Start. Jetzt ist Preston Williams wieder runter. Das ist ja erstmal positiv von der PUP-List. Dafür ist Lynn Bowden Jr. Jetzt auf der IR-List. Wird uns das schwächen? Wenn ja, wie stark?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Lynn Bowden Jr. tatsächlich das Roster packt. Nicht, weil er schlecht wäre, sondern weil halt eben es von der Qualität fehlt. Und Lynn Bowden Jr. ist halt ein Rosterspieler. Er ist ein Wechsler zwischen Running Back, er ist eigentlich so ein Receiving Running Back oder ein laufender Receiver. So ähnlich wie Malcolm Perry. Er ist ein Gimmick-Spieler. Ein Spieler, den man in bestimmten Situationen einsetzen kann. Und davon haben wir massig. Da braucht es einen Lynn Bowden Jr. nicht. Und so sehr er auch Ansätze gezeigt hat, wenn wir mal ehrlich sind, er hat jetzt nie so gespielt, dass wir sagen, ja, war alles hervorragend, war alles super und der muss unbedingt ins Roster. Sondern das war immer so, ja, hat Talent. Punkt. So, wir sind aber so loaded mit Talent, das schwächt uns null. Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass er überhaupt ins Roster kommt.
Okay, gut. Dann haben wir das abgehakt, würde ich sagen. Dann vielleicht eine News, die, ja, am Freitag ist es schon deutlich zu spät. Am Mittwoch jetzt sind die Karten in den freien Verkauf gegangen für das Spiel Dolphins in London. Dazu, ja, einfach mal auf Twitter oder in den Facebook-Gruppen ein bisschen die Augen aufhalten. Es gibt genug Leute, die Tickets haben, die sie loswerden möchten. Ja, ich denke, wir haben in den letzten Wochen genug dazu gesagt. Und aktueller Stand ist, dass tatsächlich keiner von uns da sein wird. Ich habe meinen Urlaub tatsächlich auch verschoben. Also ich glaube, ich habe das Wochenende noch Urlaub, aber nicht so einfach. Also dass ich, ja. Schauen wir einfach mal. Ich hoffe natürlich, ich wünsche allen, die da sind, ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass es alles gut funktioniert, dass wir nichts weiteres befürchten müssen, gesundheitlich. Wünsche euch ganz viel Spaß da. Ja. Wir werden sicherlich das ein oder andere um das Spielchen drum zumachen. Aber jetzt das nun so als Info. Also da immer Augen aufhaben auf den Social Media Plattformen, da immer mal wieder kommen da Tickets hoch und auch für den normalen Preis. So. ich habe selten erlebt, dass welche, also Leute da über die Social Media Seiten persönlich Leute abziehen. Das dazu. Gut, Tobi, wollen wir dann mal ein bisschen das phänomenal Weltklasse-Spiel gegen die Atlanta Falcons gehen?
Können wir gerne tun, ja. Also
ich habe mich schon begeistert.
Ne, also
du warst ganz schön hyped eigentlich.
Ich habe es mir tatsächlich dann angesehen. Also so wie immer bei Preseason-Spiele spielen die erste Halbzeit dann wirklich sehr aufmerksam und die zweite Halbzeit aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der Müdigkeit habe ich es mir zwar dann ein, zweimal angeguckt, aber naja, immer mit dem gebührenden Respekt, der Preseason-Spiel nun mal so anhängt. Also das heißt, man sollte es realistisch so einschätzen. Ich habe mich dann auch mit den Atlanta Falcons Germany unterhalten. Also ich mit einigen sagen, davon.
Das war jetzt meine Frage, ob wir damit starten wollen mit der Einschätzung oder ob ich die am Ende gegen dich verwenden werde.
Die kannst du gerne am Ende gegen mich verwenden. Sie dient auf jeden Fall der realistischen Einschätzung, weil ich hatte, ich habe das Spiel ja gesehen und ich habe auch die Namen gehört, die bei den Falcons in der Offense und auch in der Defense so aktiv waren. Das waren jetzt nicht so wirklich viele, die mir jetzt auf Anhieb wirklich viel gesagt hätten. Und dann habe ich mal nachgefragt, wie viele Starter aus Sicht der deutschen Fan-Franchise-Bewegung da aktiv waren. Das konnte man schon am Namen AJ McCarron ablesen, dass eben Matt Ryan nicht gespielt hat, aber auch Kyle Pitts hat nicht gespielt. In der Offense generell wenig Starter, in der Defense noch weniger. Und ja, das muss man, wenn man das Resultat sich anguckt, natürlich im Hinterkopf beachten. Gerade auch, wenn man sieht, die Dolphins haben ja relativ souverän, ich glaube, 31-3 geführt zwischendurch mal. Und von daher, naja, gut fürs Selbstvertrauen, aber man sollte es jetzt auch nicht zu hochhängen. Was man gesehen hat, gegen die zweite Reihe der Atlanta Falcons oder teilweise auch die dritte Reihe, konnten viele der in Anführungszeichen Problempositionen, die wir alle kennen, in der Offense durchaus überzeugen. Wir hatten ein sehr passables Laufspiel, muss man sagen. Wir sind aus dem gesamten Spiel mit 136 Rushing Yards rausgegangen. Miles Gaskin, der im zweiten Spiel dann gestartet hat, statt Malcolm Brown, der noch das erste gestartet hatte, hat gezeigt, was er für eine Waffe sein kann und wofür man ihn einsetzen kann. Also, dass er sowohl im Laufspiel eine passable Waffe war, aber auch im Passspiel immer für Tua eine Option war, ihn anzuwerfen. Er hatte auch einen Touchdown erzielt und hat durchaus nochmal deutlich gemacht, dass man damit rechnen darf, kann oder muss, je nachdem, dass Miles Gaskin unser Starting Running Back sein wird und auch aufgrund der Leistung sein muss, wenn man jetzt das letzte Jahr sieht und das, was er so eben auch gegen die Falcons gezeigt hat, da sieht man jetzt schon relativ klarer. Malcolm Brown war nicht so schlecht, wie man das im ersten Spiel vermuten musste. Aber wie gesagt, immer im Hinterkopf, gegen wen das Ganze ging. Kommen wir zu unserem Lieblingsthema Tua. Für Tua war das Spiel in erster Linie sehr gut fürs Selbstvertrauen. Also er hat gezeigt, gegen diesen Gegner und gegen die zweite Reihe der Secondary der Atlanta Falcons, dass er in der Lage ist, ein Spiel zu führen, ein Spiel zu leiten und durchaus in der Lage ist, auch gute Pässe an den Mann zu bringen. Die gute Verbindung zu Mike Gesicki, hat sich dort nochmal gezeigt bei 2 Receptions für 43 Yards. Auch die gute Connection zu Mac Hollins hat sich nochmal gezeigt, der insgesamt 49 Yards erzielt hat. Von daher kann man damit schon ganz zufrieden sein. Und wenn man auf dieser Leistung aufbaut und das auch gegen stärkere Gegner, die sicherlich auf jeden Fall kommen werden, zeigen kann, dann kann das schon gut werden. Man sollte jetzt aber nicht in den Hype-Train verfallen und im Hard Rock Stadium eine neue Bahnverbindung und eine neue Bahnhaltestelle einrichten. Dafür war der Gegner auch einfach viel zu schlecht. Um es mal ganz krass zu sagen.
Aber das ist jetzt so doof. Also, du hast ja, also, der Hype-Train, also nach dem Spiel war der, am Sonntag war der Hype-Train schon ganz schön stark bei dir.
Natürlich. Es hat mich gefreut, dass die Leute, auf die es in der Saison ankommen wird, das sind in erster Linie Tua, Gaskin fürs Laufspiel und Gesicki, Hollins, Waddle, die halt da waren, dass die zeigen konnten, dass sie es können und dass sie sich da in dem Spiel Selbstvertrauen geholt haben. Aber naja, ich will jetzt nicht sagen, man musste das erwarten, aber es war einfach auch aufgrund der nicht vorhandenen Qualität auf Seiten der Atlanta Falcons vielleicht auch die Pflicht, das so zu gewährleisten. Also wenn Tua da gestruggelt hätte oder wenn die O-Line das nicht geschafft hätte, dann hätten wir ein richtiges Problem. Das haben wir jetzt nicht. Wir haben gezeigt, dass wir gegen schlechtere Gegner, zu denen die Falcons noch zählen, oder dazu muss man sie, wenn sie mit den Spielern an den Start gehen, müsste man sie zählen, durchaus in der Lage sind, gut zu performen. Ich gehe davon aus, dass wir nicht sieglos aus der Saison rausgehen werden.
Wow, du lehnst dich ja doch richtig weit aus dem Fenster.
Richtig weit, ja.
Ja, wenn ich mir das, weil ich war am Anfang, ich habe das so ein bisschen geschaut, das Spiel, logischerweise, habe auch so ein bisschen, das sah ganz gut aus, dies und jenes, und Tua hat wieder gezeigt, dass er sehr akkurat sein kann. Ich fange einfach mal mit Tua an. Hat wieder ein bisschen gestruggelt unter Druck, tatsächlich. Da war er wieder ein bisschen rückfällig, aber, und das ist, was letzte Saison schon aufgefallen ist. Tua war letzte Saison schon gut gegen den Blitz oder okay gegen den Blitz. Das heißt nicht gegen Druck. Das heißt, wenn Tua den Blitz erkennt, was er letzte Saison schon ab und zu getan hat, dann spielt er auch sehr gut gegen den Blitz, weil er dann die Schwäche gegen den Blitz sieht und das auch ausnutzen kann. Das ist was gut funktioniert. Tua hatte 25 Dropbacks, das resultierte in 23 Versuchen für 16 Completions, Tobi hat gerade schon gesagt. Davon waren halt tatsächlich nur 7 Dropbacks unter Druck und 5. 2 von den nicht versuchten Versuchen kamen unter Druck. Wir haben wieder sehr, sehr wenig Play-Action gesehen bei Tua. Auch Screen-Pässe haben wir sehr, sehr wenig gesehen. Das sei einfach so grundsätzlich mal gesagt. Die tiefen Bälle funktionieren mal mehr, mal weniger. Das ist alles in Ordnung. Kommen wir zum Laufspiel. Das Laufspiel hat, ja, gut funktioniert, aber gut. Das ist halt schwierig jetzt wirklich zu analysieren. Was aufgefallen ist, wir sind wieder viel über unsere rechte Seite, oder wir haben mehr Lauferfolg über die rechte Seite gehabt. Das heißt, über Robert Hunt, über Liam Eichenberg, Jesse Davis, in beiden Kombinationen, aber auch durch das Zentrum, also Dieter und Robert Hunt. Das ist so ein bisschen was mir auffällt. Was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, Solomon Kindley hat sich wieder ein bisschen gefangen. Also er schien ja schon sehr, sehr raus zu sein, hatte ein bisschen Glück, dass Liam Eichenberg sich verletzt hat, aber Liam Eichenberg hat auch viel jetzt auf Right Tackle schon gespielt. da kann es tatsächlich zu einer kleinen Überraschung kommen, wenn da ja nicht der Bedarf auf Left Guard gesehen wird, dass Liam Eichenberg für uns auf Right Tackle startet. Also ich sehe auch nicht, also dass das Austin Jackson, da muss man sich das jetzt mal angucken gegen Greg Little, das ist ja ein bisschen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber es ist schon eher ein Schneckenrennen, was die beiden sich liefern für Left Tackle. Aber für die rechte Seite und für Left Guard, da bin ich sehr positiv gestimmt. Und Center, ja, also da weiß ich jetzt gar nicht. Also Dieter hat 47 Snaps gespielt, Skura 10. Jetzt muss man im letzten Spiel gucken. Es sind ja einige, die ihre, also fast alle Starter spielen nicht im dritten Spiel, genauso wie wir das letzte Woche schon gesagt haben. Da bin ich nächste Woche echt gespannt, oder nächste Woche jetzt am Wochenende, wie das bei den Dolphins aussieht. Ja, so Wide Receiver müssen wir nicht viel zu sagen, weil der Hauptteil der Wide Receiver hat einfach gefehlt. McCollins wird seinen Platz jetzt gesichert haben. Das ist, denke ich, das Wichtigste, was man da so sagen kann. Ja, Samuel Guavone mit seinem Monsterspiel 4 Sacks ist halt, ja, kann man fast sagen, hat er seinen Rosterplatz mit gesichert. Runter von Covid rein ins Vergnügen so ungefähr. Ja, und ansonsten war das Spiel jetzt nicht unbedingt das Spiel, was ich jetzt so als augenöffnend bezeichnen würde. Ja, ich weiß nicht, Micho, hast du, ich meine, Tobi und ich haben jetzt da schon ein bisschen was erzählt, gerade diese Geschichte mit dem Falcons, die Starter. Was kannst du aus so einem Spiel, wenn du sowas hörst, dass so wenig Starter gespielt haben, was kannst du dann daraus ziehen?
Also ich habe mir ja tatsächlich auch ein paar Highlights angeguckt, so ist es nicht. Ja, also wie gesagt, Preseason, ne? Es ist noch niemand, noch nie hat ein Preseason-Spiel für die Regular Season gezählt. So, jetzt haben bei den Falcons keine Starter gespielt, soweit ich weiß. Auch das zeigt natürlich einiges wieder, was Tour angeht. Ja, kann man sagen, gegen Backups, alles gut, alles schön. Aber wir spielen ja auch in den Preseason-Spielen mit einem verdammt vereinfachten Playbook. Also das Nächste. Ich finde, über Tua kann man noch gar nichts Abschließendes sagen, außer dass es definitiv ist, dass er keine Vollkatastrophe ist. Ich glaube, das kann man definitiv sehen. Mit allen anderen würde ich mich auch nach so einem Spiel erstmal zurückhalten. Was ich relativ für mich offensichtlich fand, war einmal natürlich die O-Line. Also das ist schon okay gewesen, was die O-Line da gezeigt hat. Das muss man ganz klar sagen. In Pass Protection sieht das gut aus, zumindest gegen Backups. Sam Aguavon hingegen, für mich klarer Rosterlock, hat gezeigt, dass er tatsächlich zumindest für die Rotation ein verdammt wichtiger Spieler sein kann. Denn das Spiel, was er da gemacht hat, das macht man nicht mal eben einfach so. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Mann. Und auch darüber habt ihr schon geredet, es geht um unsere Running Backs. Ich sehe das eigentlich ein bisschen anders als Tobi. Ich sehe gar nicht mal als Gaskin als klaren Starter, sondern ich sehe bei uns so eine Backfield-Committee. Also wirklich, dass sich den Hauptteil des Workloads Gaskin und Brown teilen und auch Ahmed da auf seine Snaps kommt, aber tatsächlich, dass es da geteilt ist. Also das müsstest du ja vor allen Dingen beurteilen können, Rico, für Fantasy-Liebhaber das absolute Horrorszenario.
Schwierig. Also gerade, also Dolphins sind tatsächlich einer der Teams. Miles Gaskin ist für mich ein Sleeper, weil das, den kriegst du noch mehr oder weniger spät und der kann halt wirklich eine richtig, richtig große Rolle einnehmen. Da ist die Frage, wie, ob die Dolphins die Last verteilen wollen. Und Salvin Ahmed ist da auch, also es kommt halt wirklich auf das Scoring-System an und wie die Dolphins wir haben ja fast alle vier genommen, wie die diese vier Running Backs einsetzen. Und es gibt definitiv schlimmere Backfields. Ich meine jetzt zum Beispiel, bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, Daryl Henderson bei den Rams, weil die haben ja getradet für Sony Michel. Das ist zum Beispiel ein bisschen positiv für das Patriots Backfield, weil da fällt jetzt ein Spieler weg, der einen gewissen Snapshare bekommen hat. Aber bei den Dolphins, ich rechne mit dem deutlich größten Workload, sagen wir 70%, für Miles Gaskin. Und die anderen 30 werden sich, ja, Brown und Ahmed teilen. Und Dokes wird vielleicht noch so ein paar Sachen bekommen. So würde ich das aktuell einschätzen. Jetzt ist natürlich die Frage, gerade auch im Passspiel, Ahmed hat auch gezeigt, dass er da sehr, sehr gut sein kann. Gaskin eigentlich auch. Da ist dann natürlich Brown wieder nicht so gut zu gebrauchen. Also gerade vom Fantasy-Standpunkt aus ist das interessant. Aber also kommt drauf an, wo ich jetzt Miles Gaskin bekommen kann, ne? Also er ist sicher jetzt kein Spieler, den ich in den ersten beiden Draftrunden mir angucken würde, sondern vielleicht ein bisschen später. Sicherlich einer der, die dann ja jetzt deutlich später gehen, weil ja eben, weil es nicht sicher ist, aber für mich hat er durchaus sehr viel Potenzial, wo ich bin immer zu spät dran, weil ich momentan gewisse Strategien fahre beim Fantasy Football und es slippt mir immer durch. Also ich komme nie an den Spot, wo ich sage, jetzt, oder er wird halt so 2-3 Picks vorher weggezogen. Aber ein Deep Sleeper ist halt Seven Ahmed definitiv. Also da den in einer sehr, sehr späten Runde sich noch abzugreifen, ist halt nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ich habe ihn in der EFFC tatsächlich, European Fantasy Football Geschichte, wo ich ja dieses Jahr das erste Mal mitmache, wo wir dieses Jahr sind Filme, ja, also mein Spezialgebiet sind die Sachen, und ich bin dort in der Godfather Division, ja, also das ist großartig. Macht sehr viel Spaß, das Draft mit den Jungs, da fliegen auch ordentlich die Fetzen, und das Ganze ist für einen guten Zweck. Jetzt mache ich hier kurz Werbung, das Ganze ist für einen guten Zweck. Kann ich auch nochmal auf Twitter verlinken. Macht Bock. Und da sind halt sehr viele auch Fantasy-Koryphäen dabei. Also nur Fantasy-Koryphäen, die dabei sind. Und ich darf da auch mitmachen. So, das dazu war jetzt ein bisschen mehr. Aber Miles Gaskin ist für mich halt, also Sleeper und Deep Sleeper ist Selvin Ahmed eben, weil das Potenzial da ist, dass Miles Gaskin vielleicht ein paar Spiele fehlt. Und dann kann man richtig Punkte machen, weil auch die Dolphins werden auch dieses Jahr immer wieder gute Anteile über den Running Back geben lassen. Also auch im Passspiel werden die Running Backs gut eingebunden sein. Davon gehe ich ganz fest aus. Ich weiß nicht, das wäre tatsächlich auch eine Frage, Micho. Also ich gehe davon aus, dass die Dolphins im Passspiel auch einen guten Share oder ein gutes Stück über die Running Backs gehen werden. Siehst du das auch oder sagst du, das wird nicht so viel?
Ja, aus mehreren Gründen allein schon. Also zum einen haben wir es ja schon immer wieder mal gezeigt. Wir haben die passenden Spieler dafür. Dann kommt unser Head Coach ja nicht umsonst aus der Belichick-Schule, der das ja nun mit Tom Brady par excellence exerziert hat. Ja. Und dann kommt es zu Tuas Fähigkeiten im Kurzpassspiel einfach zugute. So. Und wenn du alles drei zusammennimmst, wären sie dumm, wenn sie das nicht tun würden. Also tatsächlich verstärkt Running Play, vielleicht auch aus einem Empty Backfield oder Backfield mit Back. Könnt ihr mir vorstellen, man spielt dann hier einen 21 Personal und bringt plötzlich beide Running Backs in Motion. Ja, also den einen schon mal vorher ziehen, dann hat man dann schon mal vier da stehen und dann plötzlich den anderen noch in Motion. Ich glaube, dann weiß jede Defense nicht mehr, was sie noch machen soll, wenn du dann gleichzeitig noch Waddle und Fuller oder so auf dem Platz hast. Speed Kills. Unsere Spieler sind auch nicht gerade langsam. Kannst du die mit auseinandernehmen. Also von daher, ja. Um deine Frage zu beantworten, ja.
Sehr gut. Tobi, du gehst da d'accord oder sagst du nein?
Nein, doch, da gehe ich, auf jeden Fall mit. Also ich wünsche es mir nicht, dass zum Beispiel Miles Gaskin Spiele verpasst, aber es ist so, wie du sagst. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass es eventuell passieren könnte und dann hast du mit Selvan Ahmed halt einen dahinter, der dann Teile des Workloads übernehmen kann, eben weil er von seiner Spielweise her Gaskin eher ähnelt, als das zum Beispiel Malcolm Brown tut. Von daher. Aber ich gehöre jetzt nicht zu den Fantasy-Koryphäen, daher. Ich weiß nur, dass Detti von der Footballerei für Miles Gaskin schwärmt, das habe ich mitbekommen. Von daher, ein bisschen Ahnung hatte er auch.
Ja, der Detti, der ist einfach auch Fan von den ganzen von der ganzen, jetzt sag mal schnell, Washington-Geschichte, wo die beiden, wo Salvin und wo Miles ja gespielt haben.
Ja, das wird sehr deutlich.
I love it. I really love it. Wundervoll. Haben wir das auch besprochen? Ja, ich meine, wir haben letzte Woche ein bisschen mehr über das Preseason-Game gesprochen, weil ein bisschen mehr am Anfang drin war. Diese Woche war halt wirklich einfach sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig einfach. Also, was man noch sagen kann, Jane Phillips ist fit und spielt und trainiert auch. Ja, der war zwischendurch auch so ein bisschen ausgesetzt. Ich habe ja, oh ja, oh, jetzt muss ich hier noch einen kleinen Rant loswerden. Oha. Du hast ja, Nee, Adrian hat irgendwas über Miles Gaskin, genau, das gesagt, aber Downset Talk, ja, ist ja einer der Podcasts, die ich regelmäßig höre. Und was ist denn mit den Jungs kaputt? Ja? Also, die haben eine richtig schöne Analyse gemacht über die Offense, die auch wirklich gut ist. Ja, erstens, Jalen Phillips Injury Pro, da war er schon so, oh Leute, er hatte ein paar Gehirnverschütterungen, aber mehr auch nicht. Ich meine, mich oder wir hier noch drüber.
Ich wollte gerade sagen, ich musste bei der Folge auch sehr schmunzeln.
Ist halt so. Und dann, was fällt denen ein? Kennen die Andrew van Ginkel nicht? Ja, das ist eine Frage.
ja, genau.
Die ich mir stelle. Ja, kennen die Andrew van Ginkel nicht? Habe ich dann natürlich auch gleich geschrieben. War ganz witzig mit dem Christoph, weil es gibt auch einen Fußballspieler, der van Ginkel heißt, den man oft bekommt, wenn man van Ginkel Stats angibt, bekomme ich als ersten zwei Vorschläge auf jeden Fall immer unter anderem das Transfermarktprofil von den Herrn van Ginkel. Ja, ich kenne den Fußballer, aber ich kenne auch den Footballer. Und das war so, das hat so ein bisschen gefehlt. Die Analyse ist komplett richtig, wobei die ein bisschen relativiert ist, wenn man Andrew van Ginkel vielleicht mit ins Boot holt und sagt, der könnte gefährlich werden. Das war wirklich, ist mir aus der Buchse gefallen, ne? So überrascht war ich. Aber gut, das wollte ich jetzt nur noch mal los. Also hört euch den Podcast an. Es lohnt sich definitiv. Alles, was sie über die AFCs gesagt haben, sehr, sehr interessant. Und ja, ich denke auch grundsätzlich trifft es ihnen so ein bisschen den Zahn. Jets 4, Bills 1, Dolphins 2 oder 3 und halt mit Patriots dann. Muss man sehen. Das ist, denke ich, das wird spannend. Und ja, bevor wir jetzt in die Roster Prediction, eine Frage habe ich. Und zwar, wir haben jetzt noch zwei Wochen. In der Woche 1 spielen wir gegen die Patriots. Und da ist ja momentan so ein Duell auf der Spielmacherposition. Tobi, wer startet gegen uns? Cam Newton oder Mac Jones?
Also, wenn du mich jetzt so rein objektiv fragst, mir egal, weil zu Mac Jones habe ich ja meine Meinung unter anderem des Öfteren schon mal deutlich gemacht. Cam Newton ist auch nicht mehr so der Alte, wie er mal war. Jetzt kam dann noch wieder eine Covid-basierender Ausfall hinzu in 5 entscheidenden Tagen im Trainingscamp. Das hat ihm auch nicht gut getan. Ich gehe fast davon aus, dass Mac Jones starten wird. Aus meiner Sicht, so wie ich Mac Jones sehe, würde ich es mir sogar wünschen. Weil ich denke, dass Mac Jones nicht so der Typ mobiler Double Threat ist, was Cam Newton sein kann. Und dass der Quarterback Mac Jones unserer Defense entgegenkommen würde und wir größere Chancen hätten, wenn Mac Jones startet, dieses Spiel für uns zu entscheiden.
Okay, Micho, hast du da was von mitbekommen?
Ja, ja habe ich auch mitbekommen. Ich bin da ja so ähnlich wie Tobi, dass ich Mac Jones, kein großer Fan von Mac Jones bin. Aber grundsätzlich glaube ich tatsächlich, ja, Cam Newton, da bin ich auch kein Fan von, hat seine Schwächen. Ich glaube aber, sie werden Mac Jones eher langsamer heranführen. Und gegen uns wird Cam Newton noch starten. Aber bange ist mir davor auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, das kriegen wir auch, oder müsste man auch hinkriegen können. Es wird nicht an der Quarterback-Frage liegen, ob wir gewinnen oder verlieren. Wenn sie Mac Jones spielen lassen, rechne ich tatsächlich bei unserem Backfield mit Interceptions, mit potenziellen. Und naja, gegen unser Backfield einen Rookie sein erstes NFL-Spiel machen zu lassen, ist, glaube ich, nicht der weiseste aller Ideen. Und da schätze ich Bill Belichick schon als clever genug ein, wenn Cam Newton nicht gerade eine Vollkatastrophe im Training ist.
Ja, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne? Also ich habe das auch in einer Fantasy-Gruppe, wo dann Mac Jones einen vor mir gedraftet wurde, also da wurde ich klassisch gesniped. Das war auch so ein bisschen, na, ärgerlich. Aber ich, wenn er gegen uns spielt, dann kann er halt auch ganz klar demoliert werden. Weil er eben nicht gut zu Fuß ist. Ja, und wann hatten die Dolphins Probleme? Immer, wenn es gegen mobile Quarterbacks geht. Und gerade, also ich sehe keine große Erfolgschance für Mac Jones gegen die Dolphins. Ich bin unheimlich gespannt. Also es kann auch sein, dass er uns alle Lügen straft und im ersten Spiel spielt wie Tom Brady nach 15 Jahren. Würde mich nicht wundern, ja, wenn Nick Saban und Bill Belichick ja schon seit 20 Jahren Mac Jones ist gerade ein bisschen älter als 20. Also haben wir seit 5 Jahren genauso ausklamüsert haben, dass genau zu diesem Punkt kommt. Ich gebe euch erst den Quarterback, der sich verletzt, und dann gebe ich den Patriots den Quarterback, der Tom Brady wehrt. Schauen wir mal. Also ich glaube auch noch nicht dran, gerade weil man mit Cam Newton eigentlich ein bisschen mehr Upside gegen die Dolphins hat, wegen dem laufenden Quarterback. Das kann, weil Mac Jones, der sieht aus wie ich. Also vom Körper her. Das ist ja schon sexy einfach. Und das ist ja im Vergleich zu Cam Newton so ein bisschen was anderes. Aber es zeigt, dass man auf der Quarterback Position ja verschieden aussehen kann und es am Ende vollkommen egal ist. Gut, das wollte ich nur noch mal so ein bisschen was gerade reingeworfen haben, weil es mich interessiert hat. Das Approval ist übrigens für die Fantasy-Liga da. Das heißt, alle Patrons könnt bei uns auf die Seite mal gucken. Da wird es gleich einen Link geben. Und da habt ihr, ich gebe euch jetzt mal bis spätestens, sagen wir Sonntagabend oder spätestens Montagabend, ich guck mal, wie die Resonanz ist. Und dann gebe ich den Link öffentlich an die Community und werde da noch mal ein paar Leute einladen. Martha, noch mal ein großes Dankeschön da an dich für dein Engagement. Und ja, das dazu. So, jetzt kommen wir aber zur Defense Roster Prediction. Und wir haben vor der Folge, da war schon so ein bisschen, ja, Tobi, wie viele Spieler dürfen Micho und ich denn jetzt überhaupt noch für die Roster Prediction auswählen? Ich habe mich tatsächlich vorhin so ein bisschen schwer getan, auf die Namen zu kommen, weil, also die ersten sind klar und dann, was dahinter ist, das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen wild, beziehungsweise wusste ich dann nicht genau, wen ich nehmen soll. Tobi, aber jetzt bring noch mal kurz Licht ins Dunkle aufgrund der Roster Prediction für die Offense aus der letzten Woche. Was dürfen Micho und ich und was darfst du, was dürfen wir noch an Spielern aus dem aktuellen Roster nehmen? Wie viele?
Wir sind ja in diesem Jahr davon ausgegangen, dass die 3 Special Teams Starter klar sind. Das heißt, da haben wir ja nicht groß drüber diskutiert. Müssen wir, denke ich, auch nicht, dass Pelardi, Sanders und Blake Ferguson gesetzt sind, weil es einfach auch die realistische Konkurrenz da fehlt. Das heißt, wir sprechen außerhalb dieser 3 Special Teams Spieler von 50 Spielern, die nominiert werden dürfen oder die nominiert werden können. Ihr habt in der letzten Woche 26 Offense-Spieler jeweils schon nominiert, ich 25. Das bedeutet, ihr dürft 24 Defense-Spieler ins Roster berufen und ich darf dann mit einem 25. Defense-Spieler dann noch einen draufsetzen.
Ja, das ist doch wunderbar. Ja, ich meine, Tobi, sagen wir jetzt schon mal, du durftest jetzt 25 auswählen. War es dir das wert, einen Offense-Spieler weniger zu nehmen, um jetzt diese Auswahl des einen Spielers mehr zu haben?
Also im Nachhinein muss ich sagen, gerade bei Nummer 25 habe ich tatsächlich arg lange gehadert. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht noch nicht zu 100% überzeugt. Ich habe mir noch einen Joker eingebaut, dass ich sage, 25. wird entweder der oder der. So im Nachhinein, also wenn ich jetzt sehe, wenn bei mir Offense-Spieler Nummer 26 jetzt Jakeem Grant wäre zum Beispiel, würde ich den eher dann nehmen als den 25. Defense-Spieler. Also im Nachhinein war es vielleicht nicht ganz so clever letzte Woche von mir.
Tobi, ja.
Naja, aber das ändert sich auch quasi bei mir stündlich und ich schiebe immer hin und her und auf 55, 56 jetzt insgesamt kommt man immer relativ einfach und dann geht das große Zähneklappern los, wen man denn da noch von der Liste runternehmen sollte. Also es wird einige harte und schwerwiegende Entscheidungen in diesem Jahr geben. Spricht für die Tiefe im Roster insgesamt und für die Qualität, die Miami Dolphins haben.
Wunderbar. Tobi, möchtest du dann vielleicht einfach starten und dir eine Positionsgruppe aussuchen?
Ja, tatsächlich. Möchte ich dann ganz hinten anfangen mit den Safeties.
Gut. Dann starte doch einfach mit deinen 20 Safeties.
Mit meinen 20 Safeties, genau. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt 4 Safeties mit der Option, dass einer der Spieler, die ich auf Cornerback gesetzt habe, oder mindestens einer, die ich auf Cornerback gesetzt habe, auch Safety spielen kann. Welcher Spieler das sein wird, dürfte relativ klar sein, dass es sich hier um einen der McCourty-Zwillinge, nämlich Jason McCourty, handelt. Ich denke, da nehme ich jetzt nicht großartig was für weg. Deswegen habe ich auch nur 4 Safeties ins Roster nominiert. Und auch da ist es relativ klar, dass es sich da um Eric Rowe, Brandon Jones, Javon Holland und Clayton Fagedulam handelt als Special Teams Captain des letzten Jahres.
Mensch, das ist ein Highlight. Also, ja, ich habe halt tatsächlich, also gut, ich denke über Eric Rowe, Javon Holland, also ich habe Jones, ja. Und ja, gut, McCourty habe ich als Safety, weil er hauptsächlich als Safety gespielt hat, tatsächlich aufgeführt. Aber klar, du hast die hybride Rolle schon angesprochen. Und ja, Clayton Fagedulam. Damit komme ich ja auch auf 4, 4.5, 5. So wie du ja auch. Ich bin das Roster durchgegangen und Fagedulam war dann halt unter den letzten 3 Vieren, die ich mit auf diesen Zettel geschrieben habe, weil der Dude ist ja einfach wirklich nur für Special Team zu gebrauchen eigentlich. Also wir haben ja letzte Saison so 1, 2 Sachen gesehen von dem, wie er gespielt hat. Das war ernüchternd, würde ich das mal beschreiben. Tobi, warum hast du Fagedulam als Spieler, also wirklich nur als Special Teamer drin oder erwartest du mehr von ihm?
Dadurch, dass McCourty auch Safety spielen kann und wir dann 4 klare Safeties haben, sehe ich ihn tatsächlich als Safety Nummer 5 und wie sagt Micho immer so schön, als klassischen Roster-Borderliner, er ist bei mir Nummer 53.
Okay, ja, das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Also da bin ich gespannt, ob oder für wen du da vielleicht sogar mal noch was wechseln würdest. Gut, Micho, jetzt hat Tobi sich die Safeties ausgesucht. 4, 4.5, 5 hat er gewählt, je nachdem, wie man McCourty einsortieren möchte. Gibt es bei dir eine Überraschung?
Jein, antworte ich mit einem klaren Jein. Also ich habe auch 5 Safeties und ich habe dieselben Namen wie ihr. Allerdings ist Clayton Fagedulam bei mir nicht ganz so weit hinten. Denn ich finde, dass Special Teams immer ganz, ganz deutlich unterschätzt werden. Sie haben nicht mehr die Wichtigkeit wie früher. Field Position ist nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Aber es ist immer noch nicht zu unterschätzen. Und für mich war zum Beispiel nie eine Frage, ob ich Fagedulam reinnehme. Ich habe tatsächlich mit den Safeties angefangen. Und da war Fagedulam ganz klar mein Spieler Nummer 4, den ich auf die Liste gesetzt habe. Weil das für mich überhaupt gar keine Frage war, dass er aufgrund seiner Special-Teams-Fähigkeiten bei uns ins Roster gehört. Also ich habe dieselben Namen wie ihr, aber halt von der Wertigkeit. Gerade bei ihm komplett anders.
Ja gut, also ich habe jetzt noch gar nichts zur Wertigkeit gesagt, außer dass er bei mir der Letzte der Safeties war und ich halt wirklich erst über die Special-Teams dann nachgedacht habe und er darüber quasi ins Roster gekommen ist. Dass die Special-Teams eine gewisse Wichtigkeit haben, steht, denke ich, außer Frage. Aber Michael, du hast gesagt, du hast ihn als 4, hast aber 5 Safeties. Wen hast du denn nach Fagedulam dann noch gesehen?
Jason McCourty. tatsächlich.
Ah, okay, krass.
Also eigentlich, man muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Die Frage ist immer, wen man nimmt. Ich persönlich bin ja kein großer Fan von Eric Rowe. Ja, aber für mich war eigentlich vollkommen klar, dass Eric Rowe trotzdem spielen wird. Deswegen habe ich Eric Rowe direkt dazu genommen. Ebenso wie Jones und Holland. Das war für mich eigentlich set, weil ich glaube, dass Flores da auch gar kein Vertun haben wird. Ich glaube, er mag Eric Rowe sehr gerne. Und in den USA ist Eric Rowe ja teilweise dann doch sehr, sehr angesehen. Keine Ahnung warum, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber da sagen ja viele eher super, super. Und dann habe ich tatsächlich Clayton Fitzgerald genommen und dann fiel mir halt auch Jason McCourty, der ganz klar ein Spieler ist, den man brauchen kann, der Erfahrung mit reinbringt, der für mich aber kein Starting-Kaliber ist. So. Und deswegen habe ich ihn tatsächlich danach gesetzt. Wenn es rein um die Qualität ginge, dann wäre Eric Rowe wahrscheinlich mein Safety Nummer 5 und davor Jason McCourty und Clayton Fitzgerald tatsächlich mein Safety Nummer 3 gewesen. Allerdings nicht als Safety, sondern Special Teamer.
Okay.
Also man muss dazu sagen, er ist für mich so ein Kandidat, der dann rausfällt. Sollten wir bei den Cuts der anderen Teams noch einen Safety finden, den wir für günstiges Geld gut verpflichten können? Deswegen wackelt er ein bisschen. Wenn da was passiert oder wenn da ein Name auftaucht von einem Safety, der vielleicht eher zu gebrauchen wäre, dann sehe ich Fedjedulem auch eher draußen als drin. Warum das so ist, da komme ich aber gleich noch zu, auf einer anderen Position. Weil ich in meinem Roster auch noch einen anderen Spieler habe, der so das Mantra reiner Special Teams Spieler auch noch so vor sich herträgt. Aber wie gesagt, dazu später dann mehr.
Okay, also finde ich spannend. Also McCourty sehe ich gar nicht so auf der Kippe. Ich denke, der wird halt einfach bei uns sein, um gerade jungen Spielern noch zu helfen. Gerade Spielern wie Nick Needham, Noah Igbinoghene auf Cornerback. Weil ich diese Erfahrung, Javon Holland und Brandon Jones, da sehe ich halt McCourty als zusätzliche Stütze im Prozess, Spieler weiterzuentwickeln. Ja, und ich denke, genau deswegen hat Brian Flores ihn auch haben wollen. Ja, also so stelle ich mir das zumindest vor. Dementsprechend habe ich zum Beispiel bei McCourty gar nicht diese Wirkung gehabt, dass ich sage, der hätte Probleme. Und Eric Rowe wird, denke ich, gerade in den USA besonders gehypt, weil er eben gegen Titans, gut, letzte Saison hat er gegen alle Top-Titans gespielt und sah halt auch gegen die Top-Titans nicht immer gut aus, aber ja, das ist halt so, wenn du halt gegen die Top-Titans spielst, dann kannst du halt auch öfter mal schlecht aussehen. Das war gegen Darren Waller, gegen die Las Vegas Raiders nicht so überragend, das war gegen Travis Kelce, gegen die Kansas City Chiefs, wobei er da gar nicht so viel gegen Kelce selbst gespielt hat, sah das nicht so gut aus. Und ja, gut, gegen die 49ers sah es gut aus, weil George Kittle, ich glaube, der kam gerade aus einer Verletzung wieder. Aber selbst da war George Kittle, glaube ich, der Spieler mit den meisten Receiving Yards. Und das waren nicht viele, weil ich meine, da haben wir natürlich, das war so ein Defense-Kunstwerk oder halt wirklich, wo wir viel Druck auf Jimmy G damals ausgeübt haben, der ja sogar gebancht wurde nach seiner Verletzung direkt. Das dazu, zu Eric Rowe und warum der vermutlich in den Vereinigten Staaten ein bisschen mehr Hype erfährt, als dass er das in Deutschland tut. Dazu. So, Micho, jetzt darfst du dir die nächste Positionsgruppe aussuchen.
Dann fangen wir tatsächlich an mit den Cornerbacks. Wenn wir schon einmal beim Backfield sind, würde ich die Cornerbacks nehmen. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach. Wie war noch der Spruch? Man kann ja nie genug gute Cornerbacks brauchen. Also Byron Jones und Xavier Howard sind ganz klar gesetzt. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Und dementsprechend Noah Igbinoghene kriegt definitiv noch mindestens ein zweites Jahr. Auch darüber braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. So, Jason McCourty sehe ich ja jetzt nun mal als Safety. Für mich ist ganz klar, der Nächste, der dort bei ist, ist tatsächlich Nick Needham. Der es für mich ganz klar ganz weit nach oben geschafft hat. Sportlich rangiert er mir vor unserem letztjährigen Draft-Cornerback. Ja. Dann fing es ein wenig an. Dann habe ich überlegt, Und da wird es langsam kritisch, weil man kann ja nicht mit 4 Cornerbacks reingehen. Also ich glaube eigentlich, dass man 6 Cornerbacks eigentlich braucht. So, 4 habe ich und 6 Cornerbacks ist schon die Untergrenze. Und dann gehe ich mit dem, den ich kenne, mit Jamal Wills. Klassischer Roster-Borderliner eigentlich, aber immer wieder zu gebrauchen gewesen. So, und dann war jetzt die Frage, nehme ich jetzt tatsächlich quasi um das Roster auch aufzufüllen dabei, bei den Cornerbacks. Hab lange hin und her überlegt und habe mich dann letztendlich auch für einen letztjährigen Rookie-Spieler entschieden, und zwar für Javaris Davis. Ja, seines Zeichen Cornerback aus Auburn, der ein bisschen Erfahrung hat, der ein bisschen was mitbringt, aber bin ich ganz ehrlich, der ist auch austauschbar. Also ich habe auch an Trill Williams noch gedacht gehabt. Aber da sage ich ganz klar, austauschbar und das wäre so die Riege, die mir vorschwebt. Tobi.
Du hast Justin Coleman nicht in deinem 53er Roster?
Der ist ihm durchgerutscht.
Tatsächlich, da sieht man, der ist mir tatsächlich durchgerutscht. Ja, okay, dann hat sich das Thema Jamal Davis erledigt.
Mir nämlich auch durchgerutscht. Er ist mir nicht durchgerutscht, aber ich habe so, ich hatte ihn nicht im Kopf. Also ich habe meine Cornerbacks runtergeschrieben, also 4 Cornerbacks runtergeschrieben. Und ich so, wen nehme ich denn dann? Zum Beispiel Trill Williams war einer, der bei mir auch sehr schnell im Kopf war. Perry auch. Und dann ich so, hab mir noch mal die Liste und dann, ach nee, komm, vergiss es, Rico, hast du wieder einen Fehler gemacht, ne?
Ja, tatsächlich, Javaris Davis nehme ich raus, Justin Coleman rein, sorry, mein Fehler.
Warum ist vollkommen in Ordnung.
Wie ich ihn vergessen konnte.
Weil er neu ist.
Das ist aber typisch, so dieser eine Spieler, den man immer vergisst. Ja. Es ist einfach, und Coleman gibt's halt wie Sand am Meer in den USA. Ja, haben wir ja auch in der Offense. Haben wir auch einen Coleman. Ja, von daher. Aber Tobi, du hast jetzt schon mal dich hier eingebracht, dann kannst du ja gleich mal mit deinen Cornerbacks weitermachen.
Naja, wie gesagt, ich habe halt McCourty als Cornerback gelistet. Ich habe auch insgesamt 6 Cornerbacks. Ich hatte auch Jamal Wills oder Trill Williams auf der Liste, weil gerade Trill Williams ja als undrafted Free Agent derjenige zu sein scheint, der so die Überraschung sein könnte. Einer der undrafted Free Agents schafft es ja eigentlich immer bei uns dann überraschenderweise ins Roster. Das könnte Trill Williams sein. Bei mir hat das nicht geschafft, eben weil ich als die 6 Howard, Byron Jones, McCourty, Nick Needham, Igbinoghene aus genau den gleichen Gründen, die Micho genannt hat, auf der Liste habe. Und natürlich Justin Coleman. Wir haben ihn als Starting Slot Corner geholt. Er hat jetzt im Trainingscamp nicht negativ überzeugt, als dass mich das davon überzeugen würde, dass er es nicht schafft. Für mich ein klarer Roster-Lock und eine klare Verstärkung für die Secondary im Vergleich zum letzten Jahr. Also ich kann das akzeptieren, dass er euch durchgerutscht ist, aber darf nicht sein, kann nicht sein, weil für mich klar Nummer 3.
Jetzt beschwer dich mal nicht hier, also mein Gott. Kann mal passieren.
Natürlich kann also, das kann natürlich mal passieren.
Macht ihr hier ein Fass auf? Also,
naja,
glaub's ja gar nicht.
Wir haben ihn für die Starting Slot Corner Rolle geholt. Wir zahlen nicht schlecht für ihn. Er ist ein veritabler Starter über viele Jahre in der NFL gewesen und er wird die Defense auf jeden Fall verbessern. Und da müssen wir auch nicht großartig drüber reden, denke ich.
Ja, da wirst du vielleicht sogar recht haben. Ja, also ich habe so einen Xavier Howard, habe ich. Der soll gar nicht schlecht sein. Byron Jones, obwohl der sich ja auch nach 30 Sekunden nach dem Snap gegen Calvin Ridley hat richtig alt aussehen lassen, ja. Nick Needham, Noick Benogany sind für mich halt auch, also Noick Benogany eben aufgrund dieser First-Round-Pick-Geschichte und Nick Needham einfach aufgrund seiner Entwicklung. Nick Needham könnte eine richtige Cinderella-Story noch werden. Da müssen wir einfach mal ein bisschen gucken, aber das kann auf jeden Fall sehr, sehr gut werden. Und gut, Justin Coleman, wie gesagt, ist mir auch erst so ein bisschen durchgerutscht, aber wird definitiv unser Cornerback Nummer, ja, das kommt tatsächlich drauf an, ob er 3 sein wird oder ob sich Igbenogany fängt und über die Saison besser spielen kann oder Nick Needham vielleicht noch 2-3 Schritte macht, dann wird's für Justin Coleman tatsächlich eng. Aber ansonsten wird er vermutlich die Rolle übernehmen in den ersten Geschichten des Slot-Cornerbacks. Da kann man definitiv von ausgehen. Micho?
Eine Frage, was ich relativ erstaunlich finde, keiner von uns hat Gravel LeBlanc oder LeBlanc oder wie er ausgesprochen wird. Ihr wisst ja mein Namenproblem. Hat ihn keiner von euch auf dem Zettel gehabt? Also ich habe mich bewusst gegen ihn entschieden, aber es ist nun mal auch ein erfahrener Cornerback, ne? Der jetzt auch einige schon mitgespielt hat. Ist ihr euch durchgerutscht oder habt ihr euch auch bewusst gegen ihn entschieden und habt gesagt, ne, den wollen wir nicht?
Also ich hab mir das halt angeguckt und tatsächlich, er wäre auch nicht, bei mir wäre als nächstes Trill Williams auf dem Zettel gewesen. Da war ich mir tatsächlich unsicher. Ich habe mich ein bisschen an der Roster Geschichte von dem letzten Jahr orientiert. Wir hatten letztes Jahr 5 Cornerbacks und 5 Safeties. Jetzt haben wir halt so 4,5. Nee, das sind 5. Hä? Ja, insgesamt 10. Wobei 4 und plus 1 und 4 plus 1, je nachdem, wie man sehen will. Also dadurch, dass wir so hybride Spieler haben. So, das will ich damit sagen. Wow. Und für mich auf Cornerback wäre tatsächlich Trill Williams die nächste Option gewesen. Also LeBlanc ist für mich kein, also ich sehe den, dass der am finalen Rostercut scheitert und das auch in Anführungsstrichen jetzt deutlich, weil er eben halt erst dann, je nachdem, wenn ich McCourty noch als Cornerback nehme, dann ist er halt Cornerback Nummer 7 oder so. Dementsprechend für mich kein Thema mehr in der Geschichte. Und ich habe halt Trill Williams nicht mit drin, weil ich halt 7 D-Liner und 7 Linebacker habe. Und Trill Williams könnte ich mir aber vorstellen mit dem einen D-Liner, den ich da unten noch stehen habe, dass die beiden den Roster-Spot, je nachdem mit wie viel D-Linern beziehungsweise wie viel Cornerbacks man in die Saison gehen will, das entscheidet sich da. Tobi, die Frage von Micho, wie beantwortest du diese?
Ich habe den Herrn LeBlanc als Nummer 4, 6, 9 sogar nur und mich bewusst gegen ihn entschieden, weil ich sowohl Jamal Wills als auch Trill Williams noch vor ihm habe. Meine 6 Cornerbacks eben mit McCourty sind klar und ich sehe nicht, dass wir mit 9 Cornerbacks in die Saison gehen.
Ja, gut. Bei mir war es Cornerback Nummer 8, glaube ich. Also von daher haben wir uns alle bewusst dagegen entschieden. Das war halt die Frage, die mir da auf der Zunge lag. Weil der Name ist nun mal irgendwo schon, man hat ihn schon mal gehört am Rande. Er hat den Spieler nun mal verpflichtet. Da denkt man immer irgendwie, ja gut, der hat vielleicht gegenüber einem undrafted Rookie oder sowas vielleicht einen Vorteil. Aber sehe ich bei ihm tatsächlich nicht.
Eben. Dementsprechend war das eine gute Addition fürs Camp, aber mehr in meinen Augen dann auch nicht. Damit haben wir, ich glaube, das Defensive Backfield soweit abgefrühstückt. Oder gibt's noch was, was ihr zum Defensive Backfield sagen wollt, Tobi, Micho?
Nö, also
das war's auch bei mir.
Ja, dass ich eventuell damit liebäugle, vielleicht noch einen Safety aus der Free Agency irgendwann zu holen, habe ich gesagt. Bei den Cornerbacks sehe ich den Bedarf gar nicht. Prunkstück unserer Defense sehr stark. Da wird man auch dieses Jahr einiges in der Liga von hören und wollen wir mal hoffen, dass es eine No-Fly-Zone wird.
Ja, natürlich. Also da fliegt ja gar nichts.
Und das Potenzial außer, haben sie auf jeden
außer
Fall.
Außer die Interceptions. Gut, dann ich habe mich vorhin so ein bisschen schwer getan bei dem, was ich als D-Line und als was ich als Linebacker beschreibe.
Wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen.
Ich glaube, ich habe zwei Spieler, wo man so ein bisschen drüber diskutieren kann. Ich glaube, der Rest ist relativ eindeutig. Aber lass uns doch einfach mal mit der D-Line starten. Ja, dann fangen wir mit, sind die Linebacker zum Schluss dran. Das ist vielleicht auch so ein bisschen interessant, was da passiert. So, da ihr euch gerade schon was ausgesucht habt und auch dann angefangen seid, mache ich das jetzt einfach mal auch. So, ich habe als D-Liner Christian Wilkins, oh Wunder, Zach Zieler, Emmanuel Ogbah, Davis habe ich, dann Jenkins, dann kann ich mein eigenes Geschriebenes jetzt gerade nicht lesen, das heißt aber Butler, ja, und Jason Strawbridge habe ich als Defensive Lineman mir notiert. Das sind 7 Stück. Ich habe tatsächlich, warum ich das jetzt direkt sage, ist auch wegen Jason Strawbridge, unser Second-Tier-Player, ist so ein bisschen schwierig. Ja, weil ich sehe ihn so ein bisschen mit Trill Williams. Das ist halt das Duell, wo ich sage, okay, Jason Strawbridge oder Trill Williams, je nachdem, wie ich das sehe, weil die Einsatzmöglichkeiten für Jason Strawbridge sind, wenn ich die anderen 6 Spieler mir angucke, muss Jason Strawbridge einen Riesensprung machen, um da wirklich wirklich Fuß zu fassen. Und wir haben noch einige Spieler auch in der Hintern, Tyshawn Rander zum Beispiel, der auch ein klassischer Defensive End ist, der in dieser Liste auch noch gar nicht aufgetaucht ist. Und das ist tatsächlich, da bin ich gespannt. Wir haben ein gewisses, kein schlechtes Core für die Defensive Line, gerade auf Defensive Tackle, bis, ich sag mal, zum Defensive End hin. Aber also gerade auf Edge ist halt so ein bisschen dünn, würde ich fast behaupten. Aber da muss man dann vielleicht noch auf Linebacker gucken. Und das ist ja auch so ein Ding, dass wir jetzt nicht über die individuelle Leistung, sondern gerade über das Scheme einfach sehr viel Druck erzeugen, was wir auch immer wieder gesehen haben, auch in der Preseason jetzt, das war sehr, sehr interessant, dass zwischenzeitlich 9 Spieler tatsächlich auf Höhe der Line of Scrimmage standen und nur 2 tiefe Safeties und man gar nicht wusste, was jetzt gespielt wird. Und ja, das sind meine Defensive Linemen. Tobi, wen hast du denn so auf der Defensive Line?
Naja, wird jetzt viele überraschen, aber ich habe tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel Jalen Phillips noch in diese Riege mit einbezieht, genau dieselben Namen, die du auch hast. Ich denke, über solche Spieler wie Zach Zieler, Raquan Davis müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Also die waren stark, die sind stark jetzt im Camp, in den Preseason-Spielen, teilweise auch sehr gut und das sind klare Starter in meinen Augen. Christian Wilkins hat sicherlich noch Potenzial nach oben, aber auch über den müssen wir nicht diskutieren. Butler und John Jenkins bringen auf jeden Fall jede Menge Erfahrung mit. Emmanuel Ogbah ist sowieso über allem und jenseits von Gut und Böse. Strawbridge hat den in Anführungszeichen Vorteil, dass er zumindest auf dem Papier sowohl End als auch DT spielen könnte, je nachdem, in welcher Qualität man das erwartet. Und von daher gehe ich mit den 7, wenn ich Jalen Phillips dazu nehme, mit den 8. Und ich erwarte eventuell, immer je nachdem, wer da von den anderen Teams gecuttet wird, wenn da ein interessanter Name kommt, dann ist für Strawbridge natürlich schwierig. Aber ich erwarte eigentlich, dass wir mit den Spielern in die Saison gehen.
Okay, das ist ja schon mal, ja, mehr oder weniger beruhigend für den einen oder anderen Spieler. Gerade Jalen Phillips hast du ja schon angesprochen. Das wird, denke ich, gleich noch so ein kleiner Diskussionspunkt. Micho, So, jetzt kennst du unsere D-Liner. Wen hast du denn auf der D-Line so stehen?
Bei mir schlägt jetzt tatsächlich der Fluch zu, dass ich natürlich bei Wide Receiver und bei den Cornerbacks relativ freigebig war. So habe ich dann dementsprechend noch 13 Plätze für die Front 7 zu vergeben. Und ich muss also gezwungenermaßen Spieler, die ich tatsächlich auf der Liste habe, die ich im Normalfall mitnehmen würde, rausschmeißen. Also auch klar, auch bei mir war wieder die Frage, wen nehme ich eigentlich? Also wen ordne ich in der Line und wen ordne ich bei Linebacker ein? Wir fangen an, glaube ich, mit Emmanuel Ogbah, mit Zach Zieler, mit Raquan Davis, mit Christian Wilkins, Adam Butler. Die sind, glaube ich, alle komplett safe. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. So, und jetzt war tatsächlich die Überlegung, was mache ich? Gehe ich jetzt hin und nehme Spieler wie zum Beispiel Jonathan Ledbetter, wie Jason Strawbridge, den ich tatsächlich zuerst noch mit drauf hatte, oder tatsächlich John Jenkins, Benito Jones? Oder sage ich, nein, die lasse ich weg zugunsten einer breiteren Front 7 von flexibleren Spielern, die über das Scheme halt dementsprechend Druck verursachen können, die auch mit Speed zum Teil agieren, die mehr klassische Edge-Rusher vielleicht auch sind, und habe gesagt, ja, dabei lasse ich es jetzt bleiben. Also habe ich tatsächlich klassisch als D-Liner, zumindest so wie ich sie eingeordnet habe, bei mir nur 5. Mit Emmanuel Ogbah, Zach Zieler, Raquan Davis, Christian Wilkins und Adam Butler.
Ja, also finde ich gar nicht fair. Ich hatte halt auch diese Überlegung mit, nehme ich einen Cornerback mehr mit oder eben den D-Liner. Ich habe mich jetzt eher für Jason Strawbridge entschieden, weil Trey Williams dann ins Practice Squad abgeschoben wird. Ich weiß gar nicht, Tobi, weißt du da gerade zufällig, wie die Regeln dieses Jahr beim Practice Squad sind?
Das sind die gleichen wie letztes Jahr. Die Liga hat sich darauf geeinigt, dass es nicht mehr 10 Spieler sein müssen, so wie in den Jahren davor, sondern ich meine, es wären 16, glaube ich, dass es 16 Spieler sein dürfen. Bei uns dann natürlich, da kommt dann wieder unser Brasilianer aus der Versenkung, einer mehr.
Okay, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wunder, wunder, wunderbar. Aber damit würde ich sagen, Tobi, du hast Jalen Phillips als D-Liner. Wie kommst du auf diese Idee?
Ich habe ihn als End gelistet.
Okay, aber also wieso hast du ihn als End und nicht als Linebacker?
Weil er so der typische Hybridspieler ist, der halt beide Positionen gut abdecken kann und das durchaus auch im College schon das ein oder andere Mal gezeigt hat, auch im Trainingscamp, sowohl als Außenlinebacker als auch als End schon ausprobiert worden ist. Und ich denke auch, dass wir damit uns eine Variabilität geschaffen haben, um auch gegnerische Offenses zumindest vor Probleme zu stellen. Dass eben nicht genau klar ist und dass wir nicht so dieses standardisierte Schema haben. Wir spielen jetzt mit X Ends und X Linebackern und das bleibt jetzt auch so, sondern dass wir da je nach Spielsituation und auch je nach Gegner durchaus variieren können und das auch die Gefährlichkeit unserer Defense ausmachen wird. Gerade mit Brian Flores haben wir ja einen defensiven Head Coach, der dann nicht gerade der schlechteste ist, was so überraschende Schemes und überraschende Aufstellungen angeht. Da dürfen wir sicherlich einiges erwarten. Gerade auch von Jalen Phillips.
Das ist wohl korrekt, aber ich bin jetzt mal ein bisschen fies. Micho, du kommst gleich dran. Ich bin mal, wenn du Jalen Phillips vergleichen müsstest, würdest du ihn eher als Emmanuel Ogbah oder eher als Andrew van Ginkel sehen?
Oh, also zu Emmanuel Ogbah fehlt ihm natürlich noch ein bisschen was. Also der hat schon noch mehr Masse, aber ich sehe auch bei Jalen Phillips, was ihn auch als Linebacker so gefährlich macht, der hat halt eine ungeheure Geschwindigkeit und eine ungeheure Wucht, die ihn auch dazu befähigt, eben beides spielen zu können. Wenn sich also jetzt zeigen sollte, dass er in der NFL vielleicht auf Linebacker besser aufgehoben ist und besser aufgestellt ist, wird man da sicherlich in diesem Jahr oder vielleicht auch in den nächsten Jahren, wir gehen mal davon aus, dass er als First Rounder einige Jahre bei uns bleiben wird, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass er komplett auf Linebacker wechselt. Aber wie gesagt, wenn man möchte, dass man seine Stärken als zusätzlichen Linebacker noch besser ausspielen wird können, dann kann man ihn spontan oder was heißt spontan, dann kann man ihn als Linebacker einsetzen und als Linebacker aufstellen. Man kann ihn aber auch genauso gut als Defensive End Spieler einsetzen, der eben versucht, durch seine Geschwindigkeit an der O-Line vorbei und in Richtung Quarterback zu kommen.
Okay, Micho, jetzt darfst du noch deinen Einwurf bringen.
Ja, im Grunde genommen hat Tobi mir jetzt da schon alles vorweg gesagt. Also erstmal, ich kann ja mit diesen amerikanischen Pfundangaben nichts anfangen. Ich kann die irgendwie nie in Kilo umrechnen und ich weiß dementsprechend auch gar nicht genau, wie schwer Jalen Phillips ist.
Aber da gibt es auf Google so eine Hilfe. Also da gibt es ein Pounds ja, in Kilogramm. Da habe ich meistens nicht
die Zeit für.
Ah, so, ja, okay. Aber sonst war nur so ein Tipp. Also ich weiß nicht, ob du Google kennst.
Benutze ich tatsächlich nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Okay, aber so, es gibt Suchmaschinen in diesem Internet. Ich weiß, es ist alles Neuland.
Ja, ist mir schon klar. Aber wenn ich jetzt mal eben schnell irgendwo eine Pfundangabe sehe oder sowas, das mal eben so im Kopf schnell umrechnen. Ich bin da irgendwie, ich glaube, was ist das, 266 Pfund oder sowas?
Kleiner Tipp, Pro Football Reference rechnet dir das selber aus.
Ja, schön. Macht's ohne. Sagt einfach nur 266 Pfund ohne
Google 120 Kilo. Huh? 120 Kilo. 1,96 groß, 120 Kilo schwer oder 6,5, 266.
Hast du jetzt irgendwo abgelesen, ne?
Pro Football Reference, sag ich
ja,
doch.
Ja, sag ich ja. Sag mal, wenn du nur 266 Pfund gesagt bekommst, dann weißt du auch nicht automatisch. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, da sollte man eigentlich meinen, mit 120 Kilo, wenn ich mir 120 Kilo vorstelle, dann stelle ich mir, die hatte ich auch mal, du da gemütlich das Bierfass vor mir herrollend, aber die Kerle sehen ja nun mal komplett anders aus. Ne? Es sind einstellige Körperfettprozente und das sind Athleten vorm Herrn. So. Und das ist halt eben bei Jalen Phillips, der diese Muskelmasse mit sich rumschleppt und dabei noch einen fürchterlichen Speed aufbaut. Und wenn man dann wieder daran denkt, dass Flores ja aus der Belichick-Schule kommt, ist eigentlich Jalen Phillips perfekt dafür geeignet, um tatsächlich auch Traps aufzubauen. Also in einem Loop oder in einem angetäuschten oder Delayed-Blitz oder angetäuschten Block tatsächlich in der Defense zu agieren. Und deswegen ist er für mich kein klassischer Defensive End. Er ist auch kein klassischer Outside-Linebacker. Kollege Adrian Frank hat das gern mal bezeichnet als Edge-Bender. Einer, der wirklich auch Contain halten kann, der mit seiner Geschwindigkeit quasi die komplette Kante der O-Line bewachen kann und eventuell auch noch da vorstoßen kann. Und das ist, glaube ich, die perfekte Beschreibung halt eben für Jalen Phillips, der meiner Meinung nach in unser Scheme damit dann perfekt reinpassen wird. Aber deswegen habe ich ihn auch nicht zu den D-Linern gezählt, weil ich glaube, im Run-Stopping, da wäre er tatsächlich verschenkt. Und ich denke mal von wegen, dass er sogar ein besser in Coverage ist als Run-Blocker. Und deswegen O-Liner, Linebacker.
O-Liner wäre auch gut. Das wäre auch geil. Deswegen O-Liner.
Die ganze Aufbau und dann O-Liner. Oh, herrlich. Ja, danke, Micho, für die Einschätzung da. Denke ich, das haben wir jetzt auch sehr, sehr gut umrissen. Und ja, bevor wir jetzt in die Edge oder in die Linebacker gehen, haben mich meine Jungs von den vom Fantasy Football, ist nämlich gerade ein Trade reingekommen. Und die sagten, ja, den muss ich jetzt unbedingt in den Drive einbauen, weil ist ja die Dynasty League. Und zwar an alle, die ist echt, also Fantasy Football müssen eigentlich die ganze Folge jetzt hören, wenn man sich über Fantasy Football austauschen will, weil ich eigentlich die ganze Zeit jetzt irgendwas gedroppt habe. Und zwar, Team 1 erhält, warum steht der Spieler denn da oben? Jetzt, das ist wieder wild hier. Spieler 1 erhält einen. Nee. Ah, doch, das ist alles richtig. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Spieler 1 erhält Mr. Robinson, also den Wide Receiver von Chicago, Chase Claypool, den Wide Receiver von Pitt, Spurk, also von den Steelers, und den First-Round-Pick. Und dafür geht in die andere Richtung ein Viertrunden-Pick und Alvin Kamara. Ja, also das ist der Marco, der da den Alvin abgibt. Und der Thomas, der den Alvin bekommt. Also ein wirklicher Blockbuster-Trade. Nur da mal so jetzt. Ich habe das gesagt, ja. Also ich erwarte viel Resonanz deswegen. Ja, das war jetzt so ein Fantasy-Update im
Ganz ehrlich, im Real Life würde ich diesen Trade auch so machen. Also derjenige, der Alvin Kamara abgibt.
Auf jeden Fall.
Ja, weiß ich nicht. Also ich kann beide Seiten bei dem Rust, ich kenne jetzt, man muss da natürlich auch mal die schauen, wer wo auf wie das Rust immer aussieht. Ich kann aber beide Seiten durchaus verstehen.
Naja, also Allen Robinson ist bei Chicago klarer Nummer 1 Receiver und ob Claypool bei Pittsburgh, da wird viel davon abhängen, was aus dem alten Mann da noch rauszuholen ist, der ihm die Bälle zuschmeißt, aber ich denke, der hat letztes Jahr auch gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, da gerade auch in der Offense der Steelers durchaus sehr stark zu sein. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass eventuell der gute, ach Gott, wie heißt der denn jetzt nochmal hier, deren Top Wide Receiver, der Free Agent war und dann doch bei ihnen geblieben ist.
Juju Smith.
Ja, genau, der Kollege. Ist ja
auch Nummer 2.
Ne? Also von daher, du kriegst zwei potenzielle Nummer 1 Receiver für Alvin Kamara, der natürlich seine Stärken hat, aber gerade auch in der Kombination der beiden anderen, würde ich mich auf die Seite von Marco stellen und sagen, gut gemacht.
Also, ja gut, aber du kriegst halt den Wide Receiver mit den meisten Targets der Saints und den einer der besten, also ist halt die Frage, ob Christian McCaffrey dieses Jahr wieder abreißt, ansonsten bekommst du halt den besten Spieler im Fantasy Football. Ja, dementsprechend, das, wie gesagt, ich kenne die Roster jetzt nicht, das würde auch zu tief gehen. Aber geil, dass wir darüber diskutiert haben. Sehr schön. Kommen wir dann zum letzten Stück unserer Roster-Prediction tatsächlich für dieses Jahr. Ja, die Linebacker. Tobi, welche Linebacker nimmst du mit?
Ja, ich nehme insgesamt 7 mit, wobei Nummer 7 derjenige ist, wo ich, obwohl ich jetzt den Herrn Fedjedulem als Nummer 53 hatte, am meisten gestruggelt habe. Also ich habe 7 insgesamt. McKinney ist klar, Baker ist klar, Andrew Van Ginkel ist klar, Sam Aguavone nach dem Spiel als klarer Backup ist klar, Elanton Roberts, wir haben halt keinen besseren Backup als ihn. Dann habe ich, das habe ich ja bei den Special Teams eben schon mal angedeutet, Duke Riley. Und weil ich ja 25 haben musste, habe ich mich dann nach langem Hin und Her gegen Calvin Munson und für Vince Beagle sogar entschieden.
Wow. Ja, da bin ich gespannt. Micho, wen hast du auf Linebacker?
Ja, ich durfte mich ja austoben. Hatte dementsprechend ja 8, wobei, wie gesagt, waren noch 8, ne? Ja. Jalen Phillips hat mir ja gerade eben schon genannt, den ich als Linebacker zähle. Und als allererstes musste ich da an dich denken, Rico. Und hab mich als Nummer 1 in Elanton Roberts gesetzt.
Sehr schön.
Nicht, weil ich ihn so mag, aber ich glaube, er wird wohl definitiv das Roster packen und schaffen. Es tut mir leid. Bernard McKinney, einfach weil wir dem Schweine Geld bezahlen. Jerome Baker. Sam Aguavone, spätestens nach seiner formidablen Leistung gegen die Falcons, ist mit dabei. AVG ist, glaube ich, der absolut perfekte Situational Player, der tatsächlich noch zusätzlichen Druck schaffen kann. So, und ich habe dann tatsächlich gesagt, ich nehme sowohl Vince Beagle mit, der immer wieder gezeigt hat, dass man sich auf ihn verlassen kann. Und das ist, glaube ich, in der Situation extrem wichtig, gerade so als einer der letzten Linebacker, der dann eventuell sogar auch noch Druck machen soll, der in der Rotation dann auch eine wichtige Rolle spielt. Er ist verlässlich. Und Shaquem Griffin, einfach, weil er was anderes noch mit reinbringt. Er ist tatsächlich mehr so der Typ Coverage-Linebacker, wenn ich das richtig im Kopf habe, der doch ein gewisses Maß an Speed mitbringt. Ich bin zwar tatsächlich wegen seiner fehlenden Hand etwas kritisch, weil ich glaube, dass das schwierig ist, um Top-Leistungen zu bringen, aber da hinten auf den hinteren Positionen, gerade auch als Situational Player, glaube ich, kann er viel bringen. Das wären meine Linebacker.
Ja, also, ja, Landon Roberts ist natürlich bei mir auf der 1. Ja. Also, wo wer auch sonst? Es ist einfach der beste Spieler, den es gibt. Landon Roberts, wuhu. Ja. Ja, aber er ist halt drin. AVG, logischerweise, Jerome Baker, McKinney, Jalen Phillips, Sam Agwavone. So, und dann kann ich mich nicht entscheiden. Entweder Mr. Munson oder Mr. Griffin. Und Herrgott, hilf mir. Herrgott, hilf mir. Ja, das ist halt eine verdammt schwierige Entscheidung, weil der eine ist halt so, der andere ist so. Vince Beagle spielt für mich gar keine Rolle zum Beispiel. Also auch ein Duke Riley weniger, muss ich gestehen. Ich habe nicht auf die Verträge geguckt. Das muss ich auch gestehen. Ja. Aber Calvin Munson hat in seiner Karriere halt einfach auch sehr, sehr wenig gespielt, hat auch immer mit Verletzungen zu kämpfen. Aber ich gehe mit Mr. Griffin. Ja, Mr. Griffin, Mr. Peter Griffin. Ja, ist auch Koryphäe auf dem Gebiet. Nein. Also ich gehe mit Griffin einfach, weil ich glaube, der bringt das Mindset mit, was auch Brian Flores sehr, sehr gut findet. Ja, und dementsprechend, ja, schauen wir mal. Aber ich denke, das könnte ein Duell werden, was jetzt noch in der kommenden Woche entschieden wird. Ja, gibt es noch etwas, was ihr zu der Prediction sagen möchtet? Also irgendwelche Spieler, wo ihr sagt, da sollte man drauf aufpassen, bevor wir jetzt vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf das letzte Preseason-Spiel geben.
Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass diese Defense Prediction, die wir jetzt aufgestellt haben, letzten Endes auch so Bestand hat. Ich erwarte quasi fast auf der einen oder anderen Position noch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei oder drei Veränderungen.
Okay, wo glaubst du, welche Spieler wären das so, die dann halt gegangen werden?
Ja, Strawbridge, Beagle, Fedjedulem. Die habe ich so. Die wackeln bei mir, und wenn es bessere Spieler gibt, die irgendwo anders, für die dann da der Weg nicht weitergeht, ist Miami in der Lage, da noch tätig zu werden. Und mindestens eins erwarte ich eigentlich auch.
Okay. Michael, siehst du das ähnlich oder?
Also tatsächlich glaube ich nicht, dass es da irgendwie noch groß was gibt, was wir auch, worauf wir achten müssen. Was ich allerdings sage, ist, achtet alle mal auf Kirk Merritt. Weil ich glaube, der wird nicht bei uns unterkommen, aber der wird auch ganz schnell woanders unterkommen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube auch, dass die Dolphins, nachdem sie ja, ich kann mich noch an das Jahr erinnern, wo wir, wie hießen der Linebacker, McDonald, wo wir McDonald gecuttet haben und wir auch hier waren, das war ja so, in dem ersten Jahr, wo wir diesen Podcast gemacht haben, der wurde gecuttet und oh mein Gott, wie können die den cutten? Der hat keine NFL-Karriere mehr gehabt. Und inzwischen cutten wir Leute, wo ich bedenke so, okay, krass, aber die werden alle wahrscheinlich noch irgendwo eine Chance kriegen. Und das zeigt einfach, wie weit wir auch innerhalb von 2 Jahren Rebuild inzwischen bei den Miami Dolphins gekommen sind. Also jetzt, bevor das dritte Jahr beginnt. Das stimmt mich für die Zukunft, muss ich gestehen, milde positiv. Ich weiß nicht, wie es, Micho, wie empfindest du das?
Ja, grundsätzlich sehe ich das auch so. Also ich glaube schon, dass es da dass es da vorwärts geht. Man sieht es einfach, ne? Nicht auf allen Positionen, aber doch auf einigen.
Ja, das ist, dem würde ich mitgehen. Gut, dann haben wir das soweit abgeschlossen. So, wir spielen am Wochenende. Tobi, wann spielen wir genau gegen die bei den Cincinnati Bengals?
Oder? Ja, Samstag 21:10 Uhr deutscher. Naja, Quatsch, Samstag, Sonntag 21:10 Uhr deutscher Zeit. Wird übrigens auch von Pro7 Max, glaube ich, im Livestream übertragen mit den Kommentatoren Jan Stecker und Kasim Edebali.
Wow. Ja. Auf jeden Fall ein Leckerbissen. Schauen wir mal, wie die beiden so zusammen funktionieren, wenn man sich das angucken möchte. Ja, ansonsten gibt es, denke ich, der Game Pass ist immer noch kostenlos für die Preseason. Da kann man sich es angucken. Ich bin gespannt, weil zumindest ein oder zwei Drives wird Joe Burrow nach seinem Kreuzbandriss auf dem Feld stehen. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie das wird und wie er so aussieht. Jamar Chase ist ja so ein bisschen nach den Drops in den letzten Wochen so ein bisschen on fire, würde ich sagen. Also den grillen die gerade so ein bisschen. Micho, würdest du Joe Burrow zumindest so ein, zwei Drives geben nächste Woche? Nach seinem Kreuzbandriss.
Ja, einfach um Rhythmus zu bekommen, aber auch nicht mehr.
Okay, Tobi, wie siehst du das?
Ist ein bisschen riskant, wenn man sich ansieht, was Sam Aguavone unabsichtlich mit AJ McCarron gemacht hat. Von daher, klar, Rost abschütteln muss er, bevor er in die Saison geht. Aber ob das jetzt im dritten Preseason-Spiel sein muss, wo ich persönlich nicht viele Starter erwarte, sondern eher die auf den hinteren Positionen, die sich wahrscheinlich relativ wenig für seine Gesundheit interessieren und relativ viel dafür interessieren, dass sie ihn eben in diesem Spiel nochmal was zeigen, um eben in irgendeiner Art und Weise irgendwo nochmal zu Geld zu kommen, wäre mir aus der Sicht viel zu riskant. Also hätte ich an der Stelle sicherlich anders entschieden.
Ist natürlich auch geil, wenn man First-Round-Pick sacken kann. Oder den First-Overall sogar. Also ich bin tatsächlich gespannt. Ja, es werden so wirklich Kämpfe sein, wie zum Beispiel Jason Strawbridge gegen Trill Williams, solche Geschichten, Munson gegen Griffin, das sind die Duelle, auf die wir uns am Wochenende freuen dürfen. Ich freue mich drauf. Also, da kann man natürlich nicht so mega viel draus ziehen, aber diese einzelnen Duelle, wirklich sich anzugucken, stehen diese Spieler auf dem Feld gleichzeitig und wie performen die in den einzelnen Spielzügen, das ist das, woraus am Wochenende ankommt. Dass jeder auch zeigt, er will NFL spielen, ja, also nicht sagen, boah, das Spiel geht zu, der Spielzug geht zur rechten Seite raus und ich stehe auf der linken Seite. Auch als Defensive End kann ich das Tackle auf der anderen Seite machen. Ja, es geht. Ich muss halt nur den Einsatz zeigen. Und ja, das sind so Sachen, wo ich drauf gucke, wenn ich denn die Zeit finde, weil tatsächlich am Wochenende wieder viel los ist jetzt, aber ich werde es mir auf jeden Fall Real Life mindestens angucken. Und ja, ich weiß nicht, Micho, gibt's noch Sachen, wo du sagst, da sollte man im letzten Preseason-Game vielleicht drauf achten?
Ja, wie gesagt, Kirk Merritt hatte ich ja schon erwähnt. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass es da nichts groß gibt, was wir über die Season mitnehmen können. Ich glaube tatsächlich, dass so gut wie alle Spieler, die dort spielen, das Roster nicht schaffen werden. So, und von daher ja, gut, es kann nicht ganz sein, aber die meisten werden das Roster nicht schaffen. Und ich glaube tatsächlich, wenn man drauf achten sollte, dann sollte man eher drauf achten, ja, wie sich gewisse Spieler vielleicht bewegen oder sowas, die man im Kopf hat. Wie sieht's mit Speed aus? Sowas kann man aus den Sachen rausziehen, weil da kriegt man halt im Spiel eher ein Gefühl für, als wenn man irgendwelche Zahlen hört. Das ist aber auch schon alles.
Okay. Tobi, möchtest du noch etwas hinzufügen?
Zum letzten Preseason-Spiel nicht. Also ich werde es mir sicherlich dann ansehen, weil es Dolphins-Football in irgendeiner Art und Weise ist. Aber ich erwarte auch nicht sonderlich viel. Und ob wir jetzt ein oder zwei Preseason-Spiele gewinnen, das klar, wenn die Dolphins auf den Platz gehen, will ich auch gewinnen, aber ich kann auch sehr gut damit leben, wenn sich keiner verletzt und sie verlieren.
Okay, ja, da gehe ich mit. Also es ist halt einfach nur zum Lernen. Schauen wir einfach mal. Und die Preseason-Ergebnisse sind egal, weil die 0-16 Browns damals alle Preseason-Games gewonnen haben. Das dazu. Wunderbar. Gibt es noch etwas, was ihr, worüber ihr reden möchtet, was ich jetzt vergessen habe, Tobi?
Natürlich, ich habe ja immer was. Dieses Mal eins, wozu ich gezwungen werde und eins, wozu ich mich gern bereit erkläre. Erstmal möchte ich meine beiden Lieblingsarbeitskolleginnen grüßen, die ich nach zweijährigem Reden teilweise oder nach über einem Jahr Reden endlich zu Fans gemacht habe, die sich jetzt regelmäßig unseren Podcast anhören und die sich immer wieder freuen, wenn meine Chefin mir mittwochs nur den Abend freigibt und ich die Nachtdienste nicht machen muss, weil die ganz genau weiß, dass wir mittwochs abends meistens aufnehmen. Und die
sich das sind unsere beiden Zuhörer.
Natürlich, nur die beiden. Die beiden Mädels.
Ja.
Birte und Lena übrigens.
Ja, Grüße gehen raus an Birte und Lena.
Natürlich, auf jeden Fall. Die beiden gehen übrigens privat immer himmeln. Also bis letzte Woche.
Himmeln?
Ja, himmeln. Bis letzte Woche wusste ich auch nicht, was das ist.
Ich habe also.
Unter freiem Himmel schlafen.
Himmeln.
Ja, das himmeln. Ist geil.
Ja, das ist ganz schön cool.
Kannte ich auch nicht.
Aber ich wusste nicht, dass es diesen Fachbegriff dafür gibt.
Ja,
mir fällt immer nur der Song einer mehr oder mittelmäßigen, erfolgreichen deutschen Popband ein.
So, und als Vornamen. Ja, als letztes dann noch Breaking News aus dem Trainingscamp. Rico, um dir die Vorfreude auf die Saison noch weiter zu verschönern. Landon Roberts ist übrigens, da er ja heute wieder mittrainiert, gleich ins First Team Defense berufen wurde und hat dominiert und abgeliefert. Sagt der Sun Sentinel.
Ja, das ist okay für mich. Wenn er abliefert, ist das okay für mich. Letzte Saison war er halt in zwei Spielen gut und im Rest war einfach absolute Grütze. Ja, also, und machen wir uns nichts vor. Wenn wir zwei Linebacker, ich sag mal, oder sagen wir mal drei Linebacker, oder zwei Linebacker auf dem Feld haben, dann sind das Landon Roberts und McKinney. Baker wird, denke ich, mehr auf Outside stehen, genauso wie AVG und Gerald Phillips. Also, dementsprechend haben wir in der Mitte auch gar nicht wirklich die Wahl. Also, machen wir uns nichts vor. Ist halt so. Leider Gottes. Aber ja, wenn er liefert, dann bin ich Believer. Ja, dann feuere ich ihn an. Gut. Danke, Tobi, dass du da nochmal den Roberts genannt hast. Das freut mich sehr. Micho, hast du noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Nö, tatsächlich nicht. Ich glaube, da hat Tobi ein gutes Schlusswort getroffen.
Wunderbar, dann mache ich die Sache jetzt rund.
Wir können doch nicht nach anderthalb Stunden schon Schluss machen. Das ist doch.
Weiß nicht.
Man munkelt Rekord. Nee. Wenn wir mal in zweistündigen Minuten bleiben, ist auch okay.
Letzte Woche waren wir auch nicht so lange.
Ja, wir waren aber über 100 Minuten. Und an unsere Läufer, die uns beim Laufen immer hören, ne? Also, wie gesagt. Schön, dass das so lange geschafft habt. Ich hoffe, ihr seid schon angekommen. Ansonsten seid ihr zu langsam.
Ja, das hatte ich. Ich habe es tatsächlich geschafft, länger laufen zu gehen, als die letzte Folge Downset Talk lang ist. Ja, also, ja, das war wild. Das war wild, weil die ist ja 2 Stunden 16. Ich habe für diesen Halbmarathon 2 Stunden 19 irgendwas gebraucht. Ja, da war Downset Talk auch nicht lang genug. Ja.
Ja. Das heißt, Beschwerden gehen raus.
Ja, ich habe ja schon meinen Rant losgelassen. Von daher ist das ja für diese Woche eh schon getan. Ja, der Jay. Ich hab extra für deren Mailback habe ich extra eine Frage zu Andrew van Ginkel gestellt. Ich bin gespannt, ob die reinkommt.
Wir entwickeln uns ja zur Lieblingsfranchise, weil wir immer so viel meckern.
Ich hoffe, ja. Unser gutes Recht. Wir sind ja doch die geilste Franchise der Welt. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, ich mache die Sache jetzt hier rund. Wir bedanken uns bei allen, die uns hören. Danke dafür, dass ihr uns unterstützt. Wenn ihr uns auch monetär unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Link findet in den Shownotes. Danke an alle, die uns da supporten. Wie gesagt, für die Dolphins Drive Hörerliga gehe ich auch schon in den Downside Talk Jargon, was das Sprachliche angeht. Ihr habt da Vorkaufsrecht, sage ich schon. Vorteil, dass ihr da früher schon rein könnt. Der Rest kommt dann. Und ja, dann würde ich sagen, das geht nämlich jetzt so, das wollte ich sagen, dass es schon ab 2,50 Euro geht. 2,50 Euro, das ist quasi ein halber großer Cappuccino.
Yay!
Ah, lecker. Ja, und ja, wenn ihr sagt, das möchtet ihr nicht, das könnt ihr nicht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wir freuen uns mindestens genauso sehr über schöne Worte von euch. Wenn ihr uns auf Twitter wieder mal über den Zaun jagt, wenn ihr uns auf Facebook über den Zaun jagt, wenn ihr uns auf YouTube einfach einen Kommentar hinterlasst, den Daumen hoch macht beim Video, euch das Video anschaut. Wenn ihr uns folgt bei allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, oder auch auf Apple Podcast vielleicht ein Review hinterlasst. Mit sagt, das sind coole Menschen oder das sind vielleicht doch nicht so coole Menschen, aber die machen zumindest einen Podcast, der ganz cool ist, ja, dann freuen wir uns sehr darüber. Und damit ist die Sache auch rund. Das letzte Preseason-Spiel steht an. Leute, freut euch drauf, die Saison steht vor der Tür. Nächste Woche gibt's die Bold Predictions. Freut euch drauf. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.